Die heutige Episode trägt den Titel Digitale Suffizienz für mehr Nachhaltigkeit. Was ist überhaupt digitale Suffizienz? Welche Arten gibt es? Was können wir tun, um im digitalen Raum suffizienter zu agieren, ohne jetzt auf etwas zu verzichten? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Suffizienz ist eigentlich kein Verzicht, sondern ein Gewinn, wenn man es richtig anstellt. Das alles bespreche ich nicht allein, sondern wieder mit einem interessanten Gast. Seid gespannt auf diese Episode. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Web but Green. Heute bin ich mal wieder nicht allein und habe mir Verstärkung geholt. Sie ist Speaker und Consultant für nachhaltige digitale Lösungen. Sie begleitet Führungskräfte und Teams bei der nachhaltigen Digitalisierung ihrer Organisation. Und ihre Forschung beschäftigt sich mit Nachhaltigkeitsaspekten von digitalen Plattformen sowie zu digitalisierenden Prozessen. Wir sind uns kürzlich in einem LinkedIn-Post nochmal in den Kommentarspalten über den Weg gelaufen. Da hat sie sich selbst als Suffizienzexot bezeichnet. Und das war dann auch so mit der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen mal über das Thema Suffizienz reden, weil der Hintergrund war auch, dieser Post war am Erdüberlastungstag, am 1. August und hatte auch einen gewissen Hintergrund. Da können wir sicher auch nochmal drüber reden. Hallo Nicole Wolf.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Bevor wir zu diesem Post nochmal kommen, vielleicht mal eine allgemeine Frage am Anfang. Die meisten Leute haben ja irgendein Erlebnis gehabt, warum sie jetzt hier sich mit der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung beschäftigen. Gibt es da bei dir auch ein Erlebnis, wo du gesagt hast, oh, ich muss jetzt in die Richtung was tun? Oder was ist so deine Motivation oder so dein auslösendes Momentum? Oder gibt es das vielleicht gar nicht? War das ein schleichender Prozess?
Ich würde es eher als schleichenden Prozess bezeichnen. Ich habe mich eigentlich schon von Jugendbeinen an mit Nachhaltigkeitsthemen, also damals sprach man noch von Umweltschutz hauptsächlich. Es ging so mit Recycling und Mülltrennung los und so weiter. Also so in den 80er Jahren habe ich angefangen, Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es eine erhaltenswerte Umwelt gibt und dass wir Menschen nicht unbedingt dazu beitragen, dass Biodiversität und eine schöne Umgebung und all die Sachen, um die es da so geht, erhalten bleiben. Und habe aber das nie so als Berufsziel oder so gesehen erstmal. Das war damals auch sehr exotisch noch, das zu studieren, Umwelttechnik oder sowas, und hat auch nicht meinen Fähigkeiten entsprochen. Und so habe ich mich eigentlich immer nur ehrenamtlich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt und am Ende sozusagen über Jahre hinweg festgestellt, dass eigentlich das, was ich beruflich mache, eher zum Gegenteil beiträgt. Und ich nur, also man sagt so schön, in der Freizeit versucht man zu retten, was man hauptberuflich kaputt macht.
Das ist also Eckhard von Hirschhausen Zitat, richtig, also das genau. Kennst du ja, ne? Dann so nebenberuflich, ich glaube, es war so, es ist schwer, nebenberuflich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören, so hat er es, glaube ich, genannt.
Genau, und ne? das wollte ich vor allem selber auch nicht machen, und da spielen natürlich ganz viele andere Bereiche auch noch mit rein, aber um es ein bisschen verkürzt darzustellen, ich habe verschiedene berufliche Stationen durchlaufen, ich habe Philosophie studiert und einen Magister in Philosophie und habe unter anderem im grafischen Gewerbe gearbeitet, im Eventbereich gearbeitet und die letzten 20 Jahre aber zunehmend im Digitalbereich, weil das einfach in der Zeit, wo ich meine Ausbildung schon begonnen hat, eben Thema wurde, Digitalisierung. Also mein Ausbildungsberuf wurde quasi digitalisiert in der Zeit, als ich ihn ergriffen habe. Das ist, damals hieß das Druckvorlagenherstellerin. Und ich habe quasi noch analog mit Kameras gearbeitet, aber eben auch schon mit diversen Computerprogrammen. Und viele Jahre später dann festgestellt, dass ich eigentlich auch hauptberuflich was zum Thema beitragen will, Nachhaltigkeit, und habe deswegen nochmal studiert, und zwar strategisches Nachhaltigkeitsmanagement.
Spannend, ja.
Und da ich beruflich eben hauptsächlich mit der Digitalisierung und digitalen Tools zu tun hatte, war es eben für mich, deswegen ist es eben auch Teil meiner Forschung geworden, weil da gab es noch nicht so richtig viel zum Thema digitale Nachhaltigkeit, habe ich das sozusagen zum Anlass genommen, um mich da reinzuarbeiten und zu gucken, wie können wir denn das miteinander verbinden.
Gut, da haben wir gewisse Parallelen sogar. Ich habe ja auch was anderes studiert. Eigentlich was ganz Schlimmes, Chemie, weil die Chemie steht ja auch immer so auf der bösen Seite. Dabei ist es da auch wie bei der Suffizienz oder dem ganzen Digitalen. Es kommt immer darauf an, was du damit anstellst. Also von
Richtig.
daher sage ich das auch immer, wenn Leute über Chemie schimpfen. Da gibt es auch so einen schönen Spruch, da hat einer mal gesagt, die Leute werden heute über 90 Jahre aber schimpfen immer über die Chemie. Das hat mir so ein Chemieboss gesagt. Also von daher bin ich ja auch Quereinsteiger. Gut, du bist wahrscheinlich ein Kind der 1970er Jahre, würde ich jetzt mal
Genau.
vermuten, ohne jetzt dein genaues Geburtsdatum zu verraten. Ich bin eins der 60er Jahre, aber zu den Zeiten war ja das Internet ja auch noch kein, sagen wir mal, Problem in dem Sinne. Hardware gab es halt nur so für die Nerds, so ein paar Computer, dann Commodore 64, das war so meine Einstiegsdroge ins Internet. Und
Ja.
es ging ja eigentlich erst in den 1990er Jahren los. Oder ich hatte ja die Folge mit Felix Sühlmann Faul, da habe ich ihm gesagt, als das Cookie wurde ja vor 30 Jahren, wurden die Cookies erfunden von jemand von Netscape, witzigerweise, dass das so der Startschuss war in eine Entwicklung, die auch schwierig und ungünstig und auch für die Natur ist, ohne jetzt dem ganzen Thema nochmal vorzugreifen. Und deswegen müssen wir uns ja heute auch mit dem Thema Suffizienz auch in dem Umfeld beschäftigen, weil das war ja bis in die 1990er Jahre ja noch kein Thema.
Jein, also was das Internet betrifft, war es einfach noch, hat es noch keiner auf dem Schirm, aber grundsätzlich war es natürlich seit den 70er Jahren mit dem Club of Rome ein Thema, dass Ressourcen endlich sind und dass wir nicht nur Ressourcen über die Maße, da sind wir wieder beim Overshoot Day über die Maßen verbrauchen, sondern eben auch verschmutzen. Also wir verbrauchen das Gute und wandeln es in etwas Unbrauchbares sozusagen durch unser Handeln und durch unser Wirtschaften.
Ich habe es auch eben nur auf das Digitale
Richtig.
bezogen gemeint, weil ich habe auch schon im Studium, im Chemiestudium Anfang der 1990er Jahre, haben wir
Genau.
auch schon drüber geredet, dass wir irgendwann im Jahr 2020 mal relativ viele Probleme kriegen, die wir dann auch sehen. Und bei mir war es aber irgendwann dann der Punkt, so vor ein paar Jahren, wo ich verschiedene Bücher gelesen habe, unter anderem das von Gary McGovern, World Wide Waste, kennst du ja wahrscheinlich
Ja.
auch, das mich dann irgendwie dazu gebracht hat, Moment, du hast die Chemie. Du bist hier immer im Internet unterwegs und du musst so eigentlich die drei Dinge und die Nachhaltigkeit, dann hast du doch ein schönes Dreieck, in dem du dich dann auch bewegen kannst und auch aktiv sein kannst, um Dinge da voranzubringen an den Fronten, an denen du dich auskennst. Von daher haben wir da so
Ja.
paar Überschneidungen. Gut zu wissen, wie die Leute oder wie das alles so entstanden ist. Wir wollen ja heute über die Suffizienz reden, insbesondere über die digitale Suffizienz. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, der Anlass war dieser Post, dass die Telekom mir zum Erdüberlastungstag dankenswerterweise 10 Gigabyte Datenvolumen geschenkt hat, worüber sich ja die meisten Leute gefreut haben. Aber du hast auch direkt so den verfänglichen Fehler in diesem oder das vergiftete Angebot auch direkt erkannt. Und das war im Nachhinein ist es wirklich der erfolgreichste Post, den ich je bei LinkedIn gemacht habe. Hätte ich nicht gedacht, dass der wirklich so viel Reichweite generiert hat. Und die Diskussion lief auch relativ gut ab, dass nicht so viele kamen. Das ist doch alles Blödsinn. Und viele haben sich auch bedankt dafür. Und da hast du ja auch das Wort vom Suffizienzexoten gebracht. Und das leitet uns ja dann auch zum Thema über. Vielleicht fangen wir noch mal vorne an. Wie definierst du überhaupt Suffizienz im Allgemeinen und die digitale Suffizienz im Speziellen?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass man unter dem Suffizienzprinzip versteht, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Also es geht nicht darum, sozusagen wirklich unter dem zu bleiben, was man braucht, aber eben auch nicht mehr zu konsumieren, zu verbrauchen, einzusetzen und das eben auf allen Ebenen. Und speziell im digitalen Bereich kann man so verschiedene Ebenen eigentlich unterscheiden. Also man kann zum Beispiel von Hardware-Suffizienz sprechen, von Software-Suffizienz, von Nutzungssuffizienz, aber auch von der ökonomischen Suffizienz. Wobei das letzte ist das politischste Thema und da werden wir uns wahrscheinlich jetzt heute nicht so sehr damit beschäftigen. Aber es ist eben, es gibt eben verschiedene Ebenen, die man da beleuchten kann. Und es gibt so ein ganz schönes, es gibt sozusagen so eine schöne Faustrumpel, Faustrumpel, Faustregel. die mit 4 Es zu tun hat. Da können wir ja dann gleich auch noch mal drauf eingehen, dann im Spezielleren. Aber wie gesagt, also es geht eben nicht darum, weniger zu benutzen, als man braucht. Das wäre dann schon asketisch, würde ich mal sagen. Also auch Asketen können ja überleben, aber mit sehr, sehr wenig. Aber es geht schon darum, jetzt nicht komplett auf Wohlstand oder so zu verzichten, sondern einfach genau hinzugucken, was wir zu viel produzieren, konsumieren, verbrauchen etc.
Speziellen Fall ging es ja darum, du kriegst halt irgendwas zusätzlich geschenkt, worum du gar nicht gebeten hast. Und normalerweise musstest du das ja früher einkaufen und hast dir vielleicht dann auch Gedanken gemacht, brauche ich jetzt noch mal mehr Datenvolumen oder reichen mir meine 10 oder wie viel Gigabyte irgendjemand hat? Und es ist ja auch so, Suffizienz verstehe ich auch so, ich muss jetzt nicht alles bis zum Letzten ausschöpfen, nur weil ich es zur Verfügung habe. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht mit viel weniger auskommen und die brauchen halt, wir haben nur so einen Puffer dann nochmal drin. Oder es gibt ja heute gar keine so ganz kleinen Handyverträge, gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Wenn du irgendwie ein
Ja.
Gigabyte haben willst oder weniger, glaube ich, gibt es heute gar nicht mehr. Da geht es eher darum, dass unbegrenzte Flatrates ja da auch irgendwann kommen. Und das läuft dann natürlich, das ist immer so meine These, dass die Flatrates diesem Suffizienzgedanken immer zuwiderlaufen, weil wir machen uns dann ja eigentlich gar keine Gedanken mehr, wenn wir irgendwas unbegrenzt zur Verfügung haben. Und die Ressourcen sind eben nicht unbegrenzt, sondern begrenzt. Das ist, glaube ich, auch so aus meiner Sicht ein zentrales Problem, warum uns das Ganze so schwerfällt.
Ich glaube auch, dass eben so psychologische Aspekte dann eine ganz große Rolle spielen. Also einerseits die Angst, etwas zu verlieren, also dass man auf etwas verzichtet. Das ist immer so mit Verzicht verbunden, obwohl es eigentlich erstmal nur ausreichend bedeutet, das Wort. Und also diese Angst, dass man irgendwas verzichtet oder etwas aufgibt, was man selber sich erarbeitet hat oder eben die Generation vielleicht davor auch oder wie auch immer man es nennen will. Und andererseits eben auch, dass sehr viel mit unserem heutigen Werteverständnis zu tun hat oder woran wir Erfolg darstellen oder Statussymbole auch sehr viel mit eben Dingen zu tun haben, wo dann Technik eben möglichst auf dem neuesten Stand auch immer sein muss. Also gerade was Hardware-Suffizienz betrifft, ist, glaube ich, eben so psychologische Obsoleszenz etwas, was dem sehr stark entgegenwirkt. Also dieser Gedanke, man bräuchte etwas Größeres, Neueres, Besseres, was man de facto eigentlich für seinen Alltag oder für sein Berufsleben nicht bräuchte.
Das ist immer auch ein Teil, denke ich mal, dieser Problematik oder auch so ein gewisser Druck, gerade mal unter, sagen wir, in der Schule ist das ja auch so. Früher war es so, du hast halt irgendwie nicht die schicksten Klamotten oder die Markenklamotten
Richtig.
gehabt, dann warst du irgendwie zweite Liga, dritte Liga. Und heute bist du halt, wenn du ein Fairphone wahrscheinlich in der Schule rausziehst, um mal das Beispiel zu nehmen, da wirst du wahrscheinlich von vielen Mitschülern komisch angeguckt werden. Weiß ich nicht, also kann ich mir vorstellen, ne?
Beim Fairphone ist es vielleicht noch mal anders, weil das eine Sonderrolle spielt. Da bist du vielleicht ein Exot, aber noch nicht unbedingt, ne, komisch. Aber wenn du halt ein altes iPhone hättest
Ja klar, dann gebrauchte,
oder ein
sagst du, hast dir ein Gebrauchtes
gebrauchtes,
gekauft. Ja, das war wie früher so gebrauchte Klamotten, die haben ja auch irgendwie
zerkratzt vielleicht noch.
so eine negative Geschichte. Nee, klar, das ist dann schon auch gerade mal bei den jüngeren Leuten ein Problem, sage ich mal, dass dann der soziale Druck dann da ist, immer auch dann so mit den
Ja, nicht nur bei
besten Hardware
Jüngeren, aber.
ausge. Ja klar, oder auch bei manchen halt so, die mein Haus, mein Auto, mein Boot Fraktion, die hat das ja auch, die
Ich
sich
habe
über die
das.
Dinge definieren und die Leute sind mir immer irgendwie suspekt.
Ja, ich habe das in der Arbeitswelt sehr oft erlebt, dass da
Ja.
immer das neueste Gerät auf den Tisch gelegt wurde und auch groß besprochen wurde. Und also es war wirklich, ich glaube, 2 Jahre ist so die Lebensdauer beziehungsweise Einsatzdauer eines Smartphones momentan. Das war aber in dem Umfeld deutlich noch mal viel weniger.
Und Firmen setzen das ja auch gezielt ein, so als Incentive, so dem Motto, wenn du bei uns arbeitest, klar, da hast du früher den Firmenwagen gehabt und diese und andere Dinge. Und heute ist dann so, du kriegst dann auch vielleicht sogar jedes Jahr das neueste Smartphone, steht in deinem Arbeitsvertrag vielleicht schon drin, dass
Ja.
Firmen sich das auch zunutze machen, um dann darüber Mitarbeiter, ach, guck mal, ich habe dann immer das neueste Gerät oder den neuesten Laptop, die werden ja auch viel zu oft ausgetauscht. Und das sind ja auch Kosten, die Firmen dann haben. Das darf ja auch nicht vergessen. Wenn Firmen ihre Hardware länger nutzen würden, gerade die Großen, die merken ja dann irgendwann, oh, da können wir Millionen sparen, wenn wir irgendwas länger nutzen. Aber das ist bei den kleinen und mittleren Firmen, glaube ich, noch nicht so drin, ne?
Mit Sicherheit. Und so wird es natürlich auch immer wieder verstärkt. Also dieses, dass das so sein soll, wird dadurch dass man sowas als Incentive benutzt, natürlich auch nochmal, es wirkt dann selbstverstärkend. Und das ist eben so ein, ich denke, einerseits eben einfach ein Prozess, dass wir auch etwas wieder verlernen, dass wir jetzt in den letzten 50 Jahren oder länger gelernt haben, dass es eben, dass zum Wohlstand immer sehr viel und immer mehr und immer neue Innovationen. Es führt ja auch dazu, dass es so Scheininnovationen gibt, dass man was grün anmalt und dann sagt, das ist jetzt eine neue Generation von dem Gerät etc. Also das ist eben, dass man da einfach mehr guckt, worauf es wirklich ankommt jetzt von der Technik her. Was brauche ich tatsächlich, damit meine Mitarbeitenden gut versorgt sind, gut arbeiten können und auch nicht jetzt mit alten Krücken, sage ich mal, da rumstarken müssen. Das ist ja dann auch, wäre ja auch nicht der richtige Weg. Aber eben da zu gucken, was ist tatsächlich wichtig. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass solche Geldbenefits oder so, dass das auch nicht mehr zieht. Also da geht es ja auch schon los, dass eben man keine Fachkräfte mehr mit sowas locken kann, offenbar.
Heute musst du mit dem 49-Euro-Ticket Pluspunkte machen oder mit Sport- oder Fitnessstudio-Tickets oder was weiß ich, was es da noch so gibt. Ja,
Genau, also da gibt es eben suffizientere Angebote.
das ist halt wirklich ein Thema, gerade bei der Techniksuffizienz. Das war der erste Punkt, den du angesprochen hattest. Da kann man eigentlich relativ einfach relativ viel tun und es ist ja eigentlich auch klar für jeden direkt verständlich, wenn ich halt mir anstatt alle 2 nur alle 4 Jahre ein neues Handy kaufe, dann spare ich halt irgendwann auf 8 Jahre, dann spare ich halt mal 2 ganze Generationen ein. Ne? Da brauche ich nur 2-mal Neues, andernfalls habe ich 4-mal Neues. Und das ist ja eigentlich direkt auch für jeden zu verstehen. Aber dann gibt es halt immer die, sagen wir mal, die sozialen Zwänge oder immer das Neueste haben wollen. Oder es gibt dann wieder angeblich was Besseres. Und bei den Handys, was verbessert sich heute an einem Smartphone? Die Kamera. Und dann sind die Bilder irgendwann so scharf und so gut, dass wir wieder einen Filter drüber laufen lassen, damit wir unsere Falten dann nicht so dolle sehen. Das ist ja auch so ein gewisser Irrsinn bei den Smartphones, was ich so sage. Warum muss ich mir andauernd ein neues Smartphone kaufen, wenn es nicht kaputt ist? Ich habe da noch keinen Grund gefunden. Oder kannst du einen, warum man das tun sollte?
Also eine Rolle spielen natürlich auch die Mobilfunkverträge, die eben diesen Zwei-Jahres-Rhythmus auch haben und dann wieder ein neues Gerät auch wieder sponsern sozusagen. Also
Ja klar, die gekoppelten
befeuern das
Verträge,
auch
ja.
noch.
Also habe ich eigentlich nie. Ich habe eigentlich
Hat,
immer ein
ja,
Handy entkoppelt vom
genau.
Vertrag, ne?
Und das macht mich eben auch zum Beispiel zum Suffizienzexoten. Ich habe einen Vertrag, den kriegst du auch so nicht mehr. Und jahrelang haben mich versucht, Mitarbeiter des Anbieters doch zu einem neuen Vertrag zu überreden, bis irgendeiner mal sagte, sowas kriegen sie eh nie wieder. So einen günstigen Vertrag mit deren Konditionen kann ich ihnen nie mehr anbieten. Also da haben sie schon alles richtig gemacht. Und das ist eben auch kein großes Datenvolumen etc. Ich werde halt nur ein Problem kriegen, wenn es 5G nicht mehr gibt, weil dann brauche ich wirklich einen neuen Vertrag und dann muss ich mich sozusagen dem auch wieder aussetzen, dass ich eben viel mehr Volumen etc. dann wahrscheinlich haben werde. Genau, weil der Hardware-Suffizienz ist eben, das wäre eigentlich ein Riesenhebel auch modulare Geräte einzusetzen. Also dass ich eben, wenn ich wirklich die neuere Technik brauche oder unbedingt haben muss, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann einfach nur das Modul Kamera zum Beispiel
Klar, würde ich nur
auswechseln
die
kann.
Kamera austauschen oder halt den Empfänger. Wenn es jetzt 6G gibt, dann kannst du
Ganz
irgendwas
genau.
nochmal nachbauen und dann hast du halt 6G und musst halt nicht das ganze Ding dann
Und
nochmal
da gibt
weggeben,
es
ne?
jetzt auch schon Angebote wie das Shift Phone, die das eben ermöglichen, die da eben einen ganz suffizienten Ansatz dadurch auch haben.
Bei der Hardware muss man halt immer noch dazu nehmen, die Software. Also sagt immer,
Ja.
Software ist auch der Hardware tot, weil das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen, dass dann die App auf vielen älteren Geräten dann nicht lief und deswegen Leute dann sich neue Hardware kaufen sollten. Aber das ist ja auch immer noch ein Hebel der Industrie, uns dann nochmal dazu zu kriegen, neuere Geräte zu kaufen. Aber wobei da ja auch ein Umdenken stattfindet, dass die heute dann doch deutlich länger garantieren, dass es Updates gibt, als das früher der Fall war. Ne?
Genau, da spricht man auch von Software-Obsoleszenz, wenn sozusagen durch die Software bedingt die Hardware nicht mehr einsetzbar ist. Also es kann auch dazu führen, dass man sozusagen komplett die Verfügungsgewalt über sein Gerät verliert, weil man eben diese Software nicht oder ein Cloud-Dienst oder etwas nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Also das gab es zum Beispiel bei Smart Speaker, dass dann die Geräte einfach dadurch, dass sie halt auch Closed Source sind und man sie auch nicht umprogrammieren kann, sozusagen, die konnte man dann alle wegschmeißen, weil ein Anbieter halt einfach den Cloud-Dienst, der dafür notwendig war, die zu bedienen, eingestellt hat. Oder eben, das ist auch schon angesprochen, ganz viele Rechner, Windows-Rechner hat das betrifft es, weil einfach die nur mit älteren Versionen von Windows laufen und dafür werden einfach dann irgendein einem Tag X Updates eingestellt und dann sind die halt alle schrottreif sozusagen.
Ich finde, das erleben wir ja gerade auch mit Windows 10, was ja. Ich glaube, nächstes Jahr irgendwann auslaufen soll. Und Windows 11 nutzt aber komischerweise kaum jemand. Und die meistgenutzte Windows-Version, das habe ich ja auch schon mal thematisiert, ist bei weitem immer noch 10. Und das steigt sogar noch mal der prozentuale Anteil, weil die Leute das auch nicht wollen und nicht einsehen. Gerade in der Firma hängt natürlich immer viel dran an solchen Updates, was da an Software dranhängt. Wird die EDV lieber sagen, never touch a running system, warum können wir nicht Windows 10 noch ein bisschen länger nutzen? Oder eine andere Software, die man hat, wenn es jetzt nicht irgendwelche Datenschutzprobleme gibt. Das ist ja dann auch nochmal ein Hebel bei der Software, dass dann irgendwann der Datenschutz da nicht mehr greift oder meine Antivirensoftware nicht mehr läuft auf irgendeinem älteren Gerät oder halt der Hersteller, in dem Fall Microsoft, keine Updates mehr für Windows irgendwas zur Verfügung stellt. Das ist ja auch immer noch ein Punkt. Ne?
Ja, also es gibt sehr viele Aspekte, die sozusagen auf Lebensdauer von Geräten einzahlen und auf die man achten kann, eben schon beim Einkauf sozusagen. Also wenn man jetzt die Geräte besorgt. Und man kann zum Beispiel auch immer überlegen, wenn sie dann für den Einsatzbereich im Unternehmen nicht mehr brauchbar sind, ob es vielleicht einen anderen Bereich im Unternehmen gibt, wo diese Rechner noch eingesetzt werden können, weil einfach die nicht so leistungsstark sein müssen an einer anderen Abteilung. Oder aber sie dann wieder in die Aufbereitung zu geben. Also es gibt ja mittlerweile einen großen Refurbished-Markt auch und da gibt es auch sehr gute Werkstätten, die komplett wieder wie neu machen, die Geräte, und dann dort wieder zum Verkauf anbieten. Und das heißt, man kann also entweder selber auch sich eben gebrauchte Geräte kaufen. Wenn man jetzt privat unterwegs ist, ist das relativ einfach. Oder eben gucken, dass die eigenen Geräte oder die Unternehmensgeräte halt im Kreislauf bleiben und noch nicht zum Recycling kommen, weil Recycling ist immer so die letzte Lösung, weil da auch nicht alles wieder rauskommt.
Ja klar, du hast ja immer viele Verluste. Da sind wir wieder in der Chemie oder bei meinen Kollegen, die da noch neue Verfahren erfinden sollten, um dann auch die seltenen Erden da wieder rauszuziehen.
Da ist schon viel versprochen worden, bisher noch wenig eingelöst und mittlerweile ist es auch eine neue Form von Kolonialismus, dass eben ein ganzer Kontinent wirklich mit unserem Elektroschrott im wahrsten Sinne des Wortes zugemüllt.
Das ist zum Beispiel ein gutes Argument, warum die Leute über Suffizienz nachdenken sollten, so Kinder, die es jetzt irgendwo auf Müll kippen, so aus dem Plastik das Kupfer rausbrennen. Das ist eigentlich immer ein Bild, was du auch Leuten zeigen kannst, zu sagen, hier, musst du jetzt schon wieder ein neues haben, guck dir das mal an, finden wir alle bestimmt nicht gut.
Nee, ne? Und die Herstellung ist eben auch das, was den größten Verbrauch an Ressourcen hat. Also gerade seltene Erden sind ja auch mit sehr vielen Problemen beim Abbau schon verbunden, bis hin mit hin zu Kriegen und sozialen Problemen. Von der Umweltverschmutzung da mal ganz abgesehen. Und die sind auch nur bedingt noch vorhanden. Und ich glaube, was wir oft auch vergessen, ist, dass eben nicht nur die Endgeräte da eine Rolle spielen, sondern eben auch alle Geräte in Servern und in Rechenzentren. Und man denkt immer so, Cloud, das ist irgendwie sowas in Luft aufgelöstes, aber es sind ja auch alles nur Rechner am Ende und Hardware.
Die sehen wir ja nicht. Und ich meine, das leitet eigentlich gut zu dem Punkt Datensuffizienz über, ist natürlich mein Lieblingspunkt, wo ich immer drauf arbeite, weil Daten haben halt den Nachteil, die siehst du halt nicht. Überflüssige Daten sehe ich nicht oder Datenmüll sehe ich nicht, im Gegensatz zu dem realen Müll, der uns dann irgendwo stört, der am Wegesrand vielleicht rumliegt. Aber da ist es halt auch relativ schwer, weil du schon gesagt hast, die Cloud, weil wenn ich ja nur mein Endgerät betrachte, mein Smartphone, der Stromverbrauch kannst du eigentlich vergessen pro Jahr, das ist ja fast nichts. Aber das Problem ist ja immer, der Verbrauch von Ressourcen oder Strom ist ja dann eigentlich in der Cloud oder in Social Media, was wir mit dem Ding anstellen. Und das ist den allermeisten Leuten gar nicht bewusst, weil sie sagen halt, ja wieso, ich habe doch mein Smartphone, ich habe hier meine Flatrate und mach was und kostet mich ja nichts. Warum soll ich mich jetzt da irgendwo disziplinieren oder vielleicht irgendwas weniger nutzen?
Und es sind ja nicht nur die Anbieter, die wir nutzen, sondern es sind ja ganz viele Drittanbieter noch mit im Spiel, wenn es um Werbung und Tracking geht. Das ist noch weniger klar, wie viel zusätzliche Server und AdTech dann noch ebenfalls Energie und Speicherkapazität und Hardware im Einsatz haben. Und da ist es eben auch so ein Hebel, darauf zu achten, dass man halt nicht so viel mit Werbung bezahltes nutzt, ne? Dass man einfach dadurch auch ganz viel Energie einsparen kann, weil das manchmal merkt man auch, wenn man so eine App am Handy offen hat, dass dann das Gerät direkt heiß wird, weil selbst das Gerät dann viel mehr Energie verbraucht, aber das kann sich sozusagen noch hochpotenzieren auf den ganzen anderen, nicht auf meinem Gerät, sondern auf den ganzen anderen Geräten außerhalb in den Netzwerken. Und wenn man sich so mal vor Augen holt, also man wird erstmal erkannt, dann wird das zurückgespielt, dann gibt es eine Werbungsbörse, was ist das für ein Profil, was braucht ihr für Werbung, dann wird das ausgespielt, dann wird das abgespielt, am besten noch sofort gestartet, ein Video zum Beispiel. Das sind alles irrsinnige Datenmengen, die da ständig hin und her fließen.
Ja, klar, das kommt natürlich immer noch dazu. Und was auch noch dazu kommt, die Algorithmen gerade im Internet oder in Social Media, die spielen ja auch so der Suffizienz einen Streich, wenn du das so formulieren willst, weil die wollen uns ja möglichst lange auf den Seiten halten. Und wenn ich mir zum Beispiel sage, ich will aber nicht mehr als eine Stunde am Tag Social Media machen und guck dann irgendwann am Ende des Tages auf mein Smartphone, da kannst du die Leute manchmal schocken. Gucken Sie mal auf Ihr Smartphone, wie lange waren Sie heute online? Und dann sagen die ja, eine Stunde vielleicht, und dann steht aber 3 oder 4 Stunden, das kriegt man heute gar nicht mehr mit, weil man auch von den Algorithmen, die einen dann in diese Social Media Netze dann ziehen, um dann eben uns auch die Werbung auszuspielen, ja. Das spielt dem Ganzen ja auch so total zuwider, ne?
Ja, man spricht da ja darauf von Aufmerksamkeitsökonomie, weil das sozusagen das die Währung mittlerweile ist. Wie lange kann ich einen User auf meiner Plattform halten und wie kann ich das möglichst mit vielen Tricks und Teasern und was es da alles eben gibt, bewerkstelligen, dass der bei mir bleibt und nicht über einen vielleicht informativen Link am Ende noch auf einer anderen Seite landet. Also ja. Da wird schon auch sehr viel durch die Anbieter getan, durch deren Designs etc., dass eben die Leute möglichst lange irgendwo hängen bleiben, möglichst lange auf dort konsumieren.
Oder halt in dem Mikrokosmos bleiben. Das ist ja bei LinkedIn so, du baust einen Link in deinen Post ein und dann wird der schon mal viel weniger ausgespielt, weil wenn das ein externer Link ist, klar, du kannst andere Beiträge verlinken oder andere Profile taggen, das mag dann so eine Social-Media-Plattform, aber wenn du halt da rausgeleitet wirst, das wollen die dann natürlich nicht. Aber das ist halt leider so, kostenlos ist halt nicht umsonst und das Internet hat sich halt irgendwann so entwickelt. Wir hatten ja die Wahl zu sagen, wir müssen jetzt immer irgendwo was zahlen, einen kleinen Betrag für Webseiten, aber es hat sich halt diese Kostenlosdienste haben sich halt irgendwann durchgesetzt und das ist halt dann natürlich alles rein werbefinanziert, sonst kann das ja nicht funktionieren. Irgendeiner muss es ja zahlen. Also wir zahlen mit unseren Daten und die Natur zahlt es dann durch die Schäden, die dann zu viel Strom verbraucht, zu viel Ressourcen verbraucht. Das sind halt die Leidtragenden, ne?
Ja, es ist ja auch schade, dass man halt mit der Zeit ja auch viel bessere Sachen anfangen könnte, die man dann da manchmal auch echt verplempert. Das muss man ja auch noch sehen. Also das, ich finde es aber immer schwierig, so den Nutzer da allein in die Verantwortung zu nehmen, denn wir sind ja wirklich geprägt worden und so erzogen worden. Und deswegen ist es umso wichtiger natürlich, dass man selber ein Bewusstsein dafür entwickelt und eben guckt, kann ich mir vielleicht Tricks einfallen lassen, wie ich das, wo ich mich selber unterbrechen kann oder mich da selber aus diesem Rabbit Hole wieder rausziehen kann. Aber natürlich braucht es auch ganz viele andere, vielleicht auch ein bisschen mehr Regulierung und mehr alternative Plattformen, die vielleicht auch besser gefördert werden, damit wir eben auch mehr, so wie das zum Beispiel im Fediverse der Fall ist, mehr algorithmenfreie Zonen haben, um sozial uns auszutauschen. Denn ein Zurück aus dem Digitalen werden wir nicht mehr erleben, dass wir plötzlich alle wieder komplett offline gehen, das glaube ich.
Nee, klar, das wird nicht gehen, wobei man natürlich sich selber auch internetfreie Zeiten verordnen kann. Also es gibt ja heute explizit Seminare für Manager, die werden dann irgendwo in ein Kloster oder irgendwo in eine abgelegene Location gesetzt und haben dann ein paar Tage kein Internet und das ist für manche dann auch ganz, ganz schlimm oder eine ganz schlimme Erfahrung vielleicht. Oder man merkt dann erstmal, wenn man so den Spiegel vorgehalten bekommt, man guckt ja ständig auf sein Smartphone, dass es nicht da ist, dann hat man plötzlich mehr Zeit oder denkt, mir ist das gar nicht mehr aufgefallen. Das ist so ein instinktiver Griff wahrscheinlich, ne?
Also ja, deswegen, es gibt ja dieses Phantom Vibration dann auch. Habe ich schon öfter erlebt, wo Leute so, hä, das hat doch was, da war doch, hat doch gerade was geklingelt, da hat doch gerade was vibriert. Dabei
Ich glaube,
haben Sie
man
gar kein
denkt immer, wenn
Gerät.
irgendwo ein Handy klingelt, das muss meins sein, wenn es halt noch ein ähnlicher Klingelton ist. Das ist halt immer so. Und ja, es ist halt wirklich schwierig, die Thematik mit der Suffizienz und da rauszukommen. Also ich für mich habe halt mir ein gewisses Mindset dann zurechtgelegt. Also ich habe halt eine Wertschätzung für Daten.
Ja.
Genauso wie ich eine Wertschätzung habe für Wasser, wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, habe ich eine Wertschätzung für Daten, die fließen. Und das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt, dass man sich überlegt, müssen jetzt so viele Daten fließen oder geht das auch anders? Das geht ja sowohl auf Nutzerseite, aber dann auch in meinem Fall wieder auf Seiten von Unternehmen, die ihre Webseiten schlanker gestalten können. Dann
Zum
fließen halt auch nicht
Beispiel.
so viele Daten oder nicht automatisch loslaufende Videos. Da gibt es ja 1 Million Dinge, das zu
Ja.
machen. Aber ich glaube, man braucht auch ein Mindset neben dieser Selbstregulation, zum Beispiel alle Benachrichtigungen abschalten, nicht immer Mails bekommen, wenn in LinkedIn irgendeiner deinen Beitrag kommentiert oder liked. Das kann man ja alles abschalten, aber da hast du auch immer das Problem, per Default ist immer alles natürlich auf maximale
Ja.
Beschallung.
Also das ist tatsächlich ein guter Ansatz, immer die ganzen Default-Einstellungen zu ändern und die ganzen Benachrichtigungsfunktionen zu reduzieren. Und das kann ich jetzt im Unternehmen ja auch sozusagen als positive Kultur etablieren, ne? Dass man gemeinsam auch Strategien entwickelt mit den Mitarbeitenden zusammen und guckt, was wünschen die sich eigentlich oder kommen die vielleicht sogar selber drauf, sowas vorzuschlagen, eben Kommunikationskultur anzupassen, also dass man eben eine andere Erwartungshaltung auch an die anderen im Unternehmen entwickelt, dass man nicht immer sofort auf alles reagiert oder dass bestimmte Dinge eben in bestimmten Kanälen stattfinden und nicht per E-Mail
Ja klar,
oder
E-Mail
dass
ist ja nicht so das beste Medium. Sobald 2 oder 3 Leute da dabei
ja.
sind, ist E-Mail irgendwann nicht das richtige
Oder dass
Kommunikationsmedium. Ja.
man auf Anhänge verzichtet und also gerade wenn es um größere Daten geht, an mehrere an großen Verteiler, an mehrere Empfänger, dass man die einfach in die Cloud oder aufs Netzwerk legt und dann nur die Links verschickt. Da spart man auch jede Menge ein. Und das sind so ein paar Grundverhaltensmuster, die man auch gemeinsam, glaube ich, super einüben kann. Also wo auch nicht jeder alleine für sich zwingen muss, sich jetzt zu verbiegen und alles perfekt zu machen, wo gerade eben auch so ein gemeinsames Nachdenken und gemeinsames Entwickeln von welche Kultur wünschen wir uns im Unternehmen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam damit umgehen und miteinander umgehen und dann eben auch sehen, welche Freiräume da auch geschaffen werden können.
Das hat ja auch viel weniger Stress dann am Ende, wenn du nicht ständig von Mails oder auf Verteilern stehst, sondern Motto, ich muss mich ja überall absichern bei allem, was ich verschicke. Das kannte ich schon. Ich habe in der Industrie gearbeitet und habe da wirklich versucht, E-Mail-Regeln einzuführen. Das war schon 20 Jahre her. Und da wurde ich auch irgendwie ein bisschen komisch angeguckt. Da kam immer so die Mail dann rum an dem Golf, Kennzeichen XY brennt das Licht an 1000 Leute. Das war so vor 20 Jahren der Klassiker. Und da haben wir irgendwann gesagt, solche Mails darf es nicht mehr geben. Oder derjenige kriegt ein Problem, der das macht. Der Golffahrer hat dann halt ein Problem, aber vielleicht hat er es ja auch so gar nicht mitbekommen, aber allein, was solche Ablenkungen damals schon ausgelöst haben. Ne? Und wie du sagst, man sollte da definieren, wie man kommuniziert oder was der geeignete Kanal ist, um dann auch letztlich produktiver zu werden. Das ist ja auch immer für die Unternehmen dann ein Hebel zu sagen, wie kann ich Produktivität steigern, indem ich Ablenkungen reduziere. Ist ja auch
Ja.
heute, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt in diesen Zeiten. Ne?
Ja, genau. Also das sozusagen auch dieser psychologische Aspekt dann positiv zu nutzen. Und deswegen ist es eigentlich auch immer ganz schön, Suffizienz eben mit diesem Design-Aspekt auch in Verbindung zu bringen, dass weniger mehr ist. Also aus dem Design finden wir das ja ganz oft positiv besetzt. So ein cleanes Design, wenig zugemüllt und wenig, also klar, es gibt immer so die Gegenbewegung, dass es dann nicht mehr gemütlich ist und so, aber jetzt nur als exemplarisch sozusagen, dass das eben auch sehr viel Klarheit schaffen kann und sehr viel Freiraum. Und gerade beim Coding, da kannst du ja wahrscheinlich am besten davon sprechen, kann man ja auch durch Aufräumen sehr viel Positives erreichen.
Du sparst als Unternehmen im Prinzip was ein und natürlich auch der deine Seiten konsumiert, der spart auch Daten ein, wenn er jetzt keine Flatrate hat. Das war früher immer so das dritte Weltland-Argument. Die haben ja alle keine Flatrates und du stiehlst denen dann ihr Datenvolumen, wenn du da Videos loslaufen hast auf einer Seite. Und Aber da fehlt halt auch noch viel, sage ich mal, Verständnis auf den Seiten. Ich meine, es gibt ja so Dinge wie den Website Carbon Calculator, wo du dann sagen kannst, da kannst du sowas wie eine Energieeffizienzklasse, so im Analogen, was wir von den Elektrogeräten ja kennen, auch für eine Website haben. Oder für Smartphones wird das ja auch kommen und vielleicht dann auch nochmal ein Hebel sein, für Leute dann nachzudenken, warum jetzt ein bestimmtes Smartphone dann die Klasse F oder G hat und ein anderes C oder B. Das ist ja auch ein Argument. Heute können das die Leute ja auch nicht beurteilen, wenn sie in den Laden gehen. Nicht so wie beim Kühlschrank. Wenn ich einen Kühlschrank kaufen will, klar, kann ich gucken, was hat der für eine Klasse. Klar, unterscheidet sich noch im Preis, aber das habe ich ja bei den ganzen, so weder bei der Software hast du das, noch bei Hardware, dass der Endkonsument dann eine Handhabe hat oder überhaupt eine Einschätzung bekommt.
Ne? Eine Objektivierbarkeit. Ja, also in Frankreich gibt es zumindest sowas wie einen Reparier-Index. Da kannst du sozusagen auf einer Skala von, ich glaube, 1 bis 5 ablesen, wie gut reparierbar ein Gerät ist. Und das müssen auch Smartphones haben. Das ist dann, also es gibt schon erste Ansätze in Europa und da könnte man sicherlich noch wesentlich mehr rausholen, aber das ist halt, da das so verflechtet ist und so komplexes Thema, ist das natürlich nicht so schnell und einfach runterzubrechen.
Ja, und es ist halt immer nicht ein sichtbares Thema. Wir müssen die Leute halt auch, wie du eben gesagt hast, es muss irgendwie einen positiven Touch kriegen. Suffizienz darf nicht mit Verzicht gleichgesetzt werden. Richtig. Das ist, glaube ich, so das Zentrale, dass wir dann sehen, durch Suffizienz gewinnen wir ganz viele Dinge.
Genau,
und sowohl da helfen Zeit als auch Ressourcen, als auch ganz, ganz andere Dinge noch.
Und da helfen halt, finde ich, so ein bisschen eben die 4 E's, die ich schon am Anfang angesprochen habe. Und das ist eben, das eine E ist eben Entrümpelung. Ich glaube, da kann jeder was damit anfangen, dass sich immer sehr viel ansammelt über die Zeit und dass man einfach nach und nach mal wieder so ein bisschen aufräumt, um sich Luft zu verschaffen, fängt an am Schreibtisch und zieht sich dann eben auch über E-Mails oder Cloud-Daten oder Speicher. Also man kann ja immer einen neuen Speicher dazu kaufen, aber man kann auch einfach mal Dinge wegschmeißen. Und so schwer der Schritt des Loslassens eben immer ist für uns, so angenehm fühlt es sich hinterher dann an. Das ist ja sozusagen die Belohnung, kriegt man ja sofort. Also man spart nicht nur Geld, sondern man fühlt sich auch wirklich entlastet. Selbst wenn es nur um Daten geht.
Gut, wir haben ja auch die Clean-Up-Days, die ja auch das so ein bisschen befördern Richtig. Wollen, diese Entrümpelung. Oder das kannst du ja auch als Challenge in der Firma machen. Welche Abteilung hat jetzt mehr gelöscht an überflüssigen Sachen? Männer brauchen ja immer irgendwo einen Wettbewerb. Und da kannst du zumindest die kriegen. Die Frauen, die haben, glaube ich, mehr dann immer schon die Natur im Blick und die Ressourcen. Aber Männer kriegst du wahrscheinlich damit eher, ne? Die so ein Challenge-Gedanken. Ja,
also diesem Vorurteil möchte ich mich jetzt mal nicht anschließen.
Ich habe es ja vorgebracht als Mann. Und
genau, und die anderen E's sind dann noch Entschleunigung, Entkommerzialisierung und Entflechtung. Und also es ist sozusagen, es geht halt wirklich darum, einfach, ja, am Ende geht es immer darum, etwas zurückzutreten und etwas Abstand zu nehmen und mehr Klarheit zu schaffen, finde ich. Beim Thema Suffizienz. Und warum ist es so wichtig? Auch, weil eben der reine Effizienzgewinn, der natürlich dem auch zugrunde liegt und ohne den Suffizienz auch gar nicht möglich wäre, aber der alleine führt halt nichts zu einem weniger, sondern der hat eben die bekannten Rebound-Effekte und das ist bisher leider bei uns in unserer Geschichte immer so gelaufen, dass wir am Ende mehr verbraucht haben, ob es jetzt Benzin im Auto war, obwohl die immer effizienter wurden, die Motoren, dann wurden halt die Autos größer und die Kilometer mehr. Oder eben jetzt die Handys, die immer kleiner wurden, dann wurde halt immer mehr reingepackt, dann wurden sie wieder größer, dann wurden die Speicher wieder besser und dann wurden sie wieder kleiner und so wird halt am Ende eigentlich immer nur noch mehr ermöglicht und eben dann auch noch mehr verbraucht. Und daher es ist eigentlich jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit völlig unerlässlich, eigentlich über Suffizienz zu sprechen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, denke ich, an der Stelle. Und ich hoffe, wir konnten euch da ein paar Anregungen geben, zumindest mal über das Thema nachzudenken und vielleicht mal zu gucken, was ihr so machen könnt. Und ich bin mir sicher, ihr werdet Dinge finden. Ein paar haben wir angesprochen, aber man muss nur mal suchen, so wie man in den Keller geht. Da findet man auch dann Sachen, wenn man seinen Keller entrümpelt, was da noch so rumliegt, glaubt man gar nicht, was man nicht mehr braucht. Und so ist es halt auch mit Daten oder auch mit Hardware. Ich danke dir für das Gespräch, Nicole, und bin gespannt, wo wir uns noch mal treffen werden.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder spreche ich mit dir. Und ja, viel Erfolg beim Entrümpeln, Entmunizinisieren, Entflechten und Entschleunigen.
Alles klar, tschüss.
Tschüss, danke.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.